Hallo Taxi, fahren's mich bitte schön in die Ottobrunner Straße. Du fahren's bitte nicht so narrisch, denn ich hab schon 5-6 Mass. Wenn's geht, den kurzen Weg über Giersing-Martinstraße, weil ich einen kleinen Umweg über Dachau furchtbar aus.
Der niederbayerische Liedermacher Fredl Fesel singt 1976 von seiner Erfahrung in einem Taxi in der Landeshauptstadt München. Eigentlich will er einfach nur ganz schnell heim.
Der Kollege von rechts.
Von einem Auftritt im berühmten Kleinkunstlokal Mu neben dem Sendlinger Tor heim in die Münchner Ottobrunner Straße. Das wären so um die 6 Kilometer Fahrstrecke. Eigentlich.
Und ich will auch nicht nach Pasing und auch ungern nach Freimann, weil ich A schon furchtbar müd bin, B es mir nicht leisten kann. Der Innungskopf hat Tür zur Kautag, wart bis das sich schläft. Dann hat er schnell sein Uhr reingestellt auf günstigsten Tarif.
Lieder über das Taxifahren gibt es viele. In jedem Land, in jeder Stadt. Und ja, damit kann man sogar einen Adventskalender füllen.
Wir als Magazin haben auch vor 2 Jahren als Adventskalender haben wir jeden Tag vom 1. Dezember bis zum 24. ein Taxilied vorgestellt, haben die Geschichte dazu recherchiert zu diesem Lied.
Sagt Jürgen Hartmann, Geschäftsführer des Taxi Times Verlag, der auch ein gleichnamiges Magazin herausgibt. Ein Fachmagazin für die Taxibranche.
Da ist auch das Fredl-Fesel-Lied natürlich auch drin vorgekommen oder auch dieses berühmte Ich steh in der Kälte und wart auf ein Taxi, aber es kommt nicht.
Ich steh in der Kälte und wart auf ein Taxi, aber es kommt nicht.
Kommt nicht.
Ich wart auf das Brummen von einem Mercedes-Diesel, aber es kommt nicht.
Kommt nicht.
Die Dame vom Funk, die sagt zu mir,
der Wagen 734 ist in 4 Minuten hier.
Wenn Lieder nicht nur Geschichten erzählen könnten, sondern wirklich Geschichte, wäre die Geschichte des Taxis hier bereits erzählt. Also entweder kommt das Taxi nicht und wenn es dann doch kommt, ja, dann wird's eine abenteuerliche Fahrt und sehr teuer.
Anderen Ton bitte, ja?
Das sind so diese Geschichten, die man halt hört. Das Problem ist einfach wie überall. Wenn du im Taxi 10-mal fährst und 9-mal ist es okay und es passiert nichts und er fährt dich so, wie er soll und völlig gewissenhaft von A nach B auf dem direktesten Weg, dann bist du ausgestiegen als Fahrgast und hast in dem Moment, wo die Tür zugeht, auch schon wieder die Fahrt vergessen. Aber wenn dir mal was Schlechtes passiert, dann erzählst du das einfach.
Die Geschichte des Personenlohnfuhrwesens, so hieß die Taxibranche auch mal, ist natürlich eine andere, eine komplexere. Und vor allem ist sie eine sehr lange und eine sehr alte Geschichte. Wie alt eigentlich?
Also wenn man überlegt, dass er auch ein Sänftenträger schon ein Taxi war, wenn man so will. Ja, so alt wie die Menschheit. Ja.
So Jürgen Hartmann. Er kennt sich aus mit der Branche und der Geschichte des Taxis. Er war selbst lange Jahre Taxifahrer und auch Taxiunternehmer mit 4 Fahrzeugen sowie Referent an der Taxischule München. Und Jürgen Hartmann ergänzt:
Ich denke, ab dem, also ohne eine Jahreszahl nennen zu können, ab dem Moment, wo eben jemand nicht selber mobil genug war, um irgendwo hinzukommen und deswegen auf fremde Hilfe, auf ein fremdes Gefährt mit einem entsprechenden Chauffeur angewiesen war.
Jahreszahlen oder Daten zu nennen, ist tatsächlich gar nicht so einfach oder kaum möglich. Denn in jedem Land, in jeder Stadt entwickelt sich die heute sogenannte Taximobilität etwas unterschiedlich. Das Wort Taxi ist übrigens gar nicht so uralt. Aber dazu später mehr. Vermutlich beginnt dieses mobile Gewerbe also wirklich mit den Sänften. Doch wer weiß das so genau? Aufzeichnungen darüber gibt's wenige. Die Ära der Sänftenträger in Deutschland endet jedenfalls allerspätestens irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts. In Berlin hängt 1833 an einer festgezurrten Sänfte ein Schild.
Wer diese Sänfte gebrauchen will, der melde sich in der Siebergasse.
Den Adeligen ist die Sänfte schon längst zu unbequem geworden. Und ein normaler Bürger kann sich das teure Gefährt eh nicht leisten. Und man dürfte in dieser Zeit, also um 1830, durchaus einige Probleme gehabt haben, geeignetes Personal zu finden. In Berlin waren es Anfang 1700 die zugewanderten Hugenotten, die Sänften tragen durften. Und in München waren es um diese Zeit türkische Kriegsgefangene. Man nennt sie türkische Sesselträger, die Sänften tragen mussten. Dass es in Berlin um diese Zeit überhaupt noch einen Senften-Service gegeben haben soll, das ist dann doch schon eine ziemlich kuriose Geschichte. Denn ein nicht vom Menschen angetriebenes Gefährt zur allgemeinen Personenbeförderung erobert die Städte bereits lange vorher. Die Kutsche. Bereits um 1770 fahren in Berlin 40 Wagen. Der Erfolg ist dort wechselhaft. Durchsetzen konnte sich diese nicht ganz so neue Bewegungsart erstmal nur in wenigen Städten. Etwa in Warschau und natürlich in Wien.
A Kutscher kann er jeder werden, aber fahren können sie nur in der Wehr.
Also die typischen Pferdekutschen, die nennt man Fiaker, vor allem in Wien, da gibt es ja immer noch den Fiaker, da hat sich der Begriff auch noch gehalten.
Im süddeutschen Raum und vor allem in Österreich heißen die Fiaker nach dem französischen Vorbild so, weil die Pariser ihre Kutsche als Fiacre bezeichnet haben. Warum die da so hießen? Darum ranken sich viele Legenden. War es vielleicht der erste Standplatz für Taxis in Paris in der Rue de Saint-Fiacre? Wir wissen es nicht. Immerhin, Pate für diesen Begriff steht jedenfalls der heilige Fiacrius, heute übrigens der Schutzheilige für Gärtner und Taxifahrer. Den Namen Droschke, das weiß man dann immerhin doch sehr genau, führt ein Dessauer Pferdehändler ein, der 1811 die Regierung von Preußen ersucht, Warschauer Droschken zur allgemeinen Personenbeförderung in Berlin fahren zu lassen. Droschke stammt vom russischen Wort Droschki, auf Deutsch Fuhrwagen. Und schon 3 Jahre nach seinem Antrag kommt prompt die Antwort von Friedrich Wilhelm.
Ich finde keine Bedenken, dem Pferdehändler Mortgen mit Rücksicht auf die Bequemlichkeit der Berliner Einwohner die ausschließliche Befugnis zu erteilen, sogenannte Warschauer Droschken in der Stadt aufzustellen.
32 Droschken darf der Pferdehändler Alexi Mortgen in Berlin aufstellen. Und in den nächsten Jahren passiert schon einiges. Es entwickelt sich eine erste Etikette des frühen Lohnfuhrgewerbes. Die Droschkenführer sind uniformiert oder zumindest gut gekleidet. Schwarzer Zylinder, grüne Jacken mit gelben Schnüren. Tatsächlich ist das ein erster Schritt in die Zukunft des Taxigewerbes, so wie wir es heute kennen.
Also wenn man so will, gucken Sie in den ländlichen Bereich. Dort ist es nahezu, also eigentlich in der Überzahl, so, dass in dem ländlichen Bereich die dortigen Taxibetriebe alle Angestellten also keine Uniform tragen, aber natürlich eine Firmenkleidung tragen. Das heißt, ein T-Shirt, ein Sweatshirt oder auch eine Jacke, wo ganz klar das Logo der Firma draufgedrückt ist. Von daher eine Uniformierung light haben wir im ländlichen Bereich. In der Großstadt ist es nicht umsetzbar.
In dieser frühen Zeit des Lohnfuhrwesens, Anfang des 19. Jahrhunderts in Preußen, damals ist der Begriff Taxi noch völlig unbekannt, setzt sich noch eine Etikette durch, die bis heute bei modernen Taxis gilt. Die Droschken stehen hintereinander aufgereiht auf Plätzen, die ihnen die Polizei zugewiesen hat, und warten auf Fahrgäste. Und für Kunden gilt das Höflichkeitsgebot. Man nehme immer die erste Kutsche. Das hat sich im Großen und Ganzen bis heute gehalten. Jürgen Hartmann.
Das mag vielleicht der Gerechtigkeitsgedanke sein, ja, dass man sagt, das Taxi, das ganz vorne steht, ist das, das am längsten jetzt schon wartet und dann auch das Vorrecht hat, den Auftrag zu bekommen oder die Fahrt zu bekommen.
Heutzutage ist das per Verordnung geregelt.
Es steht aber ganz klar in der Ordnung drin, in jeder Taxitarifordnung, der Fahrgast hat das Recht, sich sein Taxi frei auszuwählen. Also er darf am Taxistand entlanglaufen und auch in das dritte Taxi einsteigen, weil ihm da vielleicht die Marke gefällt.
In der vermeintlich guten alten Zeit der Fiaker und Droschken, also immer noch gegen Ende der 1880er Jahre, ist der Fahrpreis entweder Verhandlungssache oder der Kutscher misst mit seiner Taschenuhr die Fahrzeit und berechnet daraus nach eigenem Ermessen seinen Tarif. Nur, warum sollte der Kunde mehr bezahlen, nur weil der Kutscher lahme Gäule eingespannt hat oder den Weg nicht gekannt hat? Kein Wunder, dass da manche Unstimmigkeiten entstehen. Aber da kommt plötzlich ein Gerät in die Welt, das das Lohnfuhrwesen revolutioniert. Das Taxameter. Eine Zeitungsannonce dieser Zeit macht es publik.
Original Taxameter Brun. Erster und ältester Taxameter der Welt. Original Brun. Führende Weltmarke auf dem Gebiet der Verkehrskontrolle.
Erfunden hat dieses seltsame Kästchen mit den vielen Zahnrädern diesen bald Geschichte schreibenden Mechanismus ein gewisser Friedrich Wilhelm Gustav Brun. So um die 1890er Jahre. Über Wilhelm Brun weiß man natürlich, wie in der Taxigeschichte üblich, nicht unbedingt viel. In Lübeck ist er geboren. Er besucht dort ein altsprachliches Gymnasium, lernt also Latein und Griechisch, heuert dann bei einem Ingenieurbüro in Hamburg an und erfindet und vermarktet sehr geschickt sein Taxameter in Zeitungsanzeigen. Nur, was überhaupt ist ein Taxameter? 1927 schreibt das Handwörterbuch für Kaufmänner:
Das Taxameter ist ein Gerät, bei dem die durchfahrende Strecke auf einem sichtbaren Zählwerk derart angezeigt wird, dass der Fahrgast sofort den zu zahlenden Betrag für die Fahrt ablesen kann.
Jürgen Hartmann erklärt es genauer.
Das Taxameter ist letztendlich das Gerät im Taxi, das eben den Fahrpreis anzeigt, dem Kunden, und durch eine entsprechende Technik und Mechanik berechnet. Und anhand dessen zählt es dann quasi die Radumdrehungen. Und das führt dann letztendlich zur Berechnung des Fahrpreises, weil der Fahrpreis setzt sich ja zum einen aus dem Zeitfaktor zusammen und zum anderen aus den gefahrenen Kilometern. Und um die zu messen, werden einfach die Radumdrehungen gemessen, da sitzt der Sensor dran und das wird alles mit dem Tachosignal und dem Taxameter verknüpft.
Das Taxameter gibt dem alten Lohnfuhrwesen nicht nur einen neuen Takt und einen neuen Preis vor, das Taxameter gibt der Branche vor allem ihren Namen. Beinahe weltweit, in vielen Sprachen, etwa im Arabischen, im Japanischen oder im Russischen, wird das Gefährt zum Transport bald Taxi genannt werden. Klingt ja so einfach. Freilich, Friedrich Wilhelm Brun, Schüler der alten Sprachen, hat den Begriff aus dem lateinischen Wort taxare, was abschätzen bedeutet, und der griechischen Vokabel metron, was Maß bedeutet, neu zusammengesetzt. Aus der guten alten Pferdedroschke mit einem Taxameter wird also später das uns bekannte Gefährt, das Taxi. Bereits 1896 wird das neue Gerät, das Taxameter, Pflicht für alle Berliner Pferdedroschken. Und auch andere Städte ziehen bald nach. Doch fast gleichzeitig erreicht eine neue, vielleicht noch revolutionärere Erfindung das Taxigewerbe. Sang man noch in Wien in den 1890er Jahren das berühmte Fiakerlied mit den Anfangszeilen »I führ zwar harbe Rappen, mein Zeug, das steht am Kram«, singt man das gleiche Lied bereits wenige Jahre später ein bisschen anders.
»Ich hab an alten Keiner, die Graxe steht am Kram, dass so ein Autotaxi werden's noch nicht sehen haben.«
Für die Nicht-Wiener sei das mal übersetzt. Anstatt der zwei alten Rappen, der alten Pferde, besitzt der Wiener Fiaker nun einen alten Daimler, in dem er die Kundschaft kutschiert. Ja, was ist denn da passiert?
Der neue Daimler-Taxameter hat seinen Stand am Jungfernstieg und fährt zur bestimmten Taxe. Bei den zahlreichen bisher mit dem Gefährt unternommenen Fahrten bewährte sich das Gefährt so gut, dass man nur Stimmen der Anerkennung vernehmen konnte. Seine Vorzüge mit der schnellen Fahrweise werden zur Hebung seiner Beliebtheit beitragen.
Schreibt 1898 die Zeitschrift Der Motorwagen. Schon in diesem Jahr entsteht in Hamburg ein Daimler-Taxi-Betrieb. Der Daimler, der damals noch sogenannte Taxameter oder auch die sogenannte Kraftdroschke, er erobert die Städte. Das sind keine Pferdekutschen mehr, sondern motorisierte Kutschen. Der Volksmund nennt sie Stinkdroschken. Die Fahrzeuge sehen zwar anfangs immer noch so aus wie die alten Droschken, statt dem Pferd haben sie halt einen Motor vorne dran, aber die Gefährte werden immer besser und immer beliebter.
Es gab früher mal den Spruch unter der Kundschaft, wenn du mal Mercedes fahren willst, dann fahr Taxi.
Ja, weil Mercedes war damals noch eine Luxusmarke, konnte sich lang noch nicht jeder leisten. Und wer mal in so einer Luxuskarosse fahren wollte, ist Taxi gefahren, weil es tatsächlich so war, dass die Taxibranche größtenteils in Mercedes-Taxis unterwegs waren.
Damals, zu Beginn der Motorisierung, sind Daimler und Mercedes-Benz noch getrennte Firmen. Aber sie konkurrieren um das Taxigewerbe. Und die neuen Kraftdroschken verdrängen immer mehr die alten Pferdedroschken. Die sind zu langsam, fahren im Schritttempo, also um die 5-6 Stundenkilometer. Die neuen Gefährte im Radeltempo, also um die 18 Stundenkilometer. Und werden immer luxuriöser. Die Zeit der Pferdetaxis geht spätestens in den 1920er Jahren zu Ende.
Der alte Gustav Hackendahl fand es immer schwieriger, mit einem Pferde zwei Menschen zu ernähren, nämlich sich und seine Frau.
Ein Ausschnitt aus dem Roman »Der eiserne Gustav« von Hans Fallada. Hauptfigur ist Gustav Hackendahl, ein alter Pferdedroschkenfahrer. Das wahre Vorbild für Falladas Romanhelden, Gustav Hartmann. Den gab es tatsächlich.
Gustav Hartmann ist in Berlin ein ganz geehrter und bekannter Taxifahrer gewesen.
Gustav Hartmann, oder wie er im Roman heißt, Gustav Hackendahl, leidet unter der Konkurrenz der neuen motorisierten Droschken. Er hat mit 26 Jahren ein Fuhrunternehmen in Berlin gegründet und es über 40 Jahre einigermaßen erfolgreich geleitet.
Früher konnte man mit einer Droschke sogar Kinder großziehen. Wenn man sich nur ein bisschen Mühe gab, die richtigen Warteplätze aufsuchte und einen Gaul vor dem Wagen hatte, der den Leuten Vertrauen einflößte. Aber wer setzt sich heute noch in eine Pferdedroschke?
Der eiserne Gustav setzt sich in der Realität am 2. April 1928 in seine alte Pferdedroschke und fährt als Protest gegen den Untergang des Pferdefuhrwesens nach Paris. Dort, wo der gute alte Fiaker seinen Namen her hat. Mit einem Plakat.
Der älteste Fuhrherr von Wannsee, Gründer der Wannsee-Droschken, erlaubt sich mit der Droschke 120 die letzte Fahrt Berlin-Paris zu machen, da das Pferdematerial im Aussterbeetat steht.
Erreicht hat Gustav Hartmann mit seiner Fahrt nichts, außer dass er in die Literatur und in die Ahnentafel der Taxigeschichten eingegangen ist. Aber tatsächlich entbrennen in diesen frühen Jahren Anfang des 20. Jahrhunderts noch heftigere Streitereien. Es geht nun um das Thema, welches Auto für das Taxi das passendere sei. Eines, das mit Kraftstoff betrieben wird, sprich mit fossilem Brennstoff, oder ein, und ja, das gibt es tatsächlich von Anfang an, ein mit Strom betriebenes Automobil. Das seinerzeitige E-Taxi hatte damals immerhin schon eine Reichweite von knapp 70 Kilometern.
Das ist eine Geschichte, die kam jetzt wieder auf, als es jetzt darum ging, dass sich das Taxi wieder wandelt, also weg vom Diesel wieder zur Elektromobilität hin. Und da hat man dann diese alten Geschichten aufgegriffen, vor allem die Verfechter des Elektrotaxis haben da gerne darauf hingewiesen, dass es ja ganz früher auch schon die ersten Elektrotaxis gab.
Die E-Taxis konnten sich damals nicht durchsetzen. Sie waren im Unterhalt und im Betrieb zu teuer. Es setzte sich die Benzintaxameter-Droschke durch. Für viele Jahrzehnte. Die Geschichte des Taxis, zumindest in Deutschland, läuft damit lange Zeit in eine Richtung. Im Zweiten Weltkrieg ist das Taxifahren zwar stark eingeschränkt, blüht in den Nachkriegsjahren aber wieder auf. Das Wirtschaftswunder. Man konnte und durfte sich jetzt das Taxi wieder leisten. Aber warum wurden 1971 aus den schwarzen Taxis nun weiße, hellgelbe Taxis? Jürgen Hartmann kennt den Grund.
Offiziell heißt es RAL 1015, RAL 1015, das ist der offizielle Begriff. Das ist Hellelfenbein. Davor waren die Taxis schwarz. Hat man dann abgeschafft oder ist zu diesem Hellelfenbein gegangen? Zum einen aus Sicherheitsgründen, weil eben es zu der Zeit zu sehr vielen Übergriffen kam und Überfällen auf Taxifahrer, vor allen Dingen nachts. Und dann waren die in einem schwarzen Auto natürlich noch schlechter zu erkennen.
Das Taxi ist bald aus dem Alltagsbild der wachsenden Städte kaum mehr wegzudenken. Und die Geschichten, die während einer Fahrt entstehen, finden natürlich auch Einzug in die Literatur und in den Film. 1991 beispielsweise erzählt der Regisseur Jim Jarmusch in seinem Film Night on Earth 5 Episoden, die in Taxis zeitgleich in einer Nacht rund um die Welt entstehen. Im Mittelpunkt eigentlich immer der Taxifahrer.
Also die Menschlichkeit in dieser Taxibranche ist unheimlich wichtig. Ja. Der Chauffeur ist Gesprächspartner, der Chauffeur ist Tippgeber für Leute, die eben fremd in der Stadt sind. Wo kann man denn hingehen und so weiter? Ja, was können Sie denn empfehlen?
Heute ist das traditionelle Taxigewerbe dennoch zu einer Mindestlohnbranche geworden. Und ja, sollte es je selbstfahrende Autos geben, wäre die Branche wohl am Ende, meint Jürgen Hartmann. Aber immerhin, eine Chance gäbe es.
Die Personenbeförderung in einem Taxi, die beginnt und endet nicht am Randstein, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Also unsere Branche macht zu einem ganz großen Prozentsatz, vor allem im ländlichen Bereich, die sogenannten Krankenfahrten. Ja, das heißt, es sind also Fahrten, die von der Kasse bezahlt werden, wo Patienten zur notwendigen Dialyse gefahren werden, 3-mal die Woche, wo sie zur notwendigen Bestrahlung gefahren werden nach einer Krebsbehandlung und so weiter. Das sind alles Fahrten, da geht es nicht darum, dass man nur den Fahrgast am Bordstein ein- und aussteigen lässt, sondern man holt ihn schon ab an der Haustür, man hilft vielleicht. Viele sitzen im Rollstuhl, man setzt sie um oder sie müssen sogar im Rollstuhl sitzend befördert werden. Dafür hat sich die Taxibranche entsprechende Fahrzeuge angeschafft und so weiter. Also das sind Dinge, solange das existiert oder notwendig ist in der Gesellschaft, solange wird es auch ein Taxi brauchen und geben.
Die Geschichte des Taxis, ein Radiowissen von Martin Trauner. Ein besonderes Kapitel in der Geschichte des technischen Fortschritts. Von Sänften und Kutschen bis zum motorisierten Taxi der Gegenwart. Viele weitere spannende Geschichten von Radiowissen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.
Hi, ich bin Johannes Edelhoff. Ich arbeite als Journalist für den Norddeutschen Rundfunk. In unserem neuen Podcast habe ich mich testen lassen. Ich bin vergiftet. Und du bist es ziemlich sicher auch. Wir sind alle vergiftet mit PFAS. Wir kennen die Chemikalie aus tausenden Alltagsprodukten. Ob beschichtete Pfannen, Pizzakartons, Kosmetika, deiner Regenjacke oder eben deinem Blut. Die Chemikalie wird künstlich hergestellt und hat ein Problem. Einmal da, verschwindet sie nicht wieder, sondern reichert sich an, wird immer mehr und mehr. In der Umwelt und in uns selbst. Doch zu viele PFAS können krank machen. Zum Beispiel stehen sie im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber warum sind PFAS noch nicht verboten? Warum kann sich die Politik gegen die Chemielobby nicht durchsetzen? Und werden wir das Gift jemals wieder los? Ich erzähle es im neuen Podcast »Das Gift in dir«. Ab sofort im neuen Podcast-Feed 11KM Stories in der ARD-Audiothek und überall da, wo du gern Podcasts hörst.